Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kaashofer.
Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eigentlich ein Familienunternehmen tickt? Wie gelingt eine Übergabe und wie arbeiten die unterschiedlichen Generationen zusammen? Und was zeichnet ein Beratungsunternehmen in der heutigen schnelllebigen Zeit aus? Die Wurzeln der Prodinger Gruppe liegen in der Steuerberatung. In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen allerdings in verschiedene verzweigte Richtungen gewachsen und deckt, auch weil es der Markt und die Kunden erfordern, heute eine breite Palette an Beratungsleistungen ab. Von der Tourismus über die HR, Immobilien bis hin zur Digitalisierungsberatung. Ich freue mich, dass ich heute gleich drei Interviewgäste in unserem Podcast begrüßen darf. Lukas und Arthur Prodinger, das Vater-Sohn-Gespann hinter dem Unternehmen, sowie Markus Steiner, den Kanzleileiter des Standortes in Zell am See. Sie werden uns Ihre Antworten auf die eingangs gestellten Fragen geben und wir werden unter anderem erfahren, welche drei Dinge es benötigt, um ein Familienunternehmen nachhaltig in die Zukunft führen zu können. Somit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr heute bei uns in Linz zu Gast seid.
Herzliches Danke für die Einladung.
Danke sehr, wir freuen uns.
Ebenso von meiner Seite.
Was mich eingehend brennend interessieren würde, wie oft ist denn bei euch im Arbeitsalltag das Thema Familie präsent? Und zwar nicht nur in euren eigenen Köpfen, sondern auch in den Köpfen eurer Mitarbeitenden.
Ja, wenn ich dazu gleich was sagen darf. Also Familie ist, glaube ich, ein Thema für jeden Menschen, nicht nur für uns, sondern das ist ein Thema jedes Menschen. Jeder Mensch liebt die Gemeinschaft, das ist einfach Natur gegeben und deswegen ist es ein Thema, aber es wird jetzt nicht bei uns explizit als Thema abgehandelt, sondern wir sind einfach Teil dieser Geschichte der Familie. Das lässt sich gar nicht ausschalten, es geht gar nicht anders, die ist gegenwärtig. Das ist aber nicht nur meine eigene Familie, das ist auch die Familien unserer Mitarbeiter, die sind genauso präsent wie die eigene Familie. So würde ich da als erstes mal kurz spontan Stellung nehmen.
Ja, wir beginnen unseren Podcast immer mit dem sogenannten Gedankensprung. Das sind kurze Satzanfänge, die ihr dann gerne vervollständigen könnt in einem Satz. Und ich starte gleich mal mit dir, Lukas.
Gerne.
Ein Familienunternehmen zu leiten.
Ein Familienunternehmen zu leiten ist eine wunderbare Aufgabe. Eine Leitungsfunktion generell ist etwas Wunderbares. Man übernimmt Verantwortung für andere Menschen. Gibt es was Schöneres? Nein, gibt es nicht. Also eine wunderbare Aufgabe. Familie ist insofern ein Spiegel der Gesellschaft, als je nach Größe der Familie die Familie eigentlich alle Formen von Mitgliedern hat. Und das soll auch eine Familie zulassen, vor allem das Anderssein. Nicht auf keinen Fall eine genormte Standardversion, sondern so viel wie möglich Vielfalt und verschiedene Meinungen, verschiedene Typen. Das wäre eigentlich mein Bild, mein Idealbild einer Familie.
Mit meinem Sohn zusammenzuarbeiten bedeutet für mich,
eine wunderbare Aufgabe. Ich lerne sehr viel von meinem Sohn. Er ist viel praktischer veranlagt wie ich, hat viele Eigenschaften, die mir fehlen. Und ich habe auch versucht, ihm Dinge beizubringen, so wie meiner Tochter genauso. Das ist nicht so gelungen, weil ich das vielleicht auch nicht richtig gemacht habe. Mathematik zum Beispiel war ein Gebiet, wo ich also meine Kinder versucht habe zu unterrichten. Ich war allerdings, glaube ich, zu langatmig in meinen Ausführungen. Ich führe ja alles immer bis zur Wurzel zurück und das wollen die Kinder vielleicht nicht so, aber ganz generell ein Vergnügen, unglaubliches Vergnügen, mit dem Arthur zu arbeiten.
Beratung liegt mir im Blut, weil?
Weil mich die anderen Menschen interessieren. Der Mensch an sich, das Rätselmensch, mich magisch anzieht, vor allem Problemstellungen, Fragestellungen. Lösungen sind weniger meine Sache, weil da suche ich immer sofort eine neue Fragestellung. Ich liebe die Fragen.
Sehr schön. Ich mache weiter mit dem Arthur. Auch an dich die Frage, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten, bedeutet für mich?
Das konstruktivste und interessanteste Spannungsverhältnis, das man sich vorstellen kann.
Ich möchte das Unternehmen fortführen, weil?
mir am Herzen liegt, dass wir eine beständige Kraft für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sind.
Diese Dinge denke ich anders als die Generation vor mir.
Datenschutz.
Und zwar inwiefern?
Mein Problem altmodischen Denkweise ist, dass wir uns oft sehr selbst im Weg stehen, was die Digitalisierung angeht. Ich glaube, dass wir viel Potenzial hätten, wenn wir einfach Dinge, abgesehen auch vom Datenschutz, das ist immer nur mein Paradebeispiel, Dinge einfach mal versuchen würden, anstatt von Anfang an gleich zu sagen, das funktioniert nicht. Und das ist auch in unserer Beratung genau der Ansatz. Wir sagen eben immer zuerst einmal, ja, wir bekommen das für euch hin.
Mhm, super. Markus, mit dir zum Abschluss. Für gelungene Beratung braucht es meiner Meinung nach.
Naja, also Beratung ist vielschichtig, wie wir gehört haben. Aber eine gelungene Beratung bedarf irrsinnig viel an Fingerspitzengefühl. Wenn man das vergleichen kann, ich vergleiche die Beratung auch immer mit einem Fußballfeld, oder wenn man das so sagen kann. Es gibt halt die Stürmer, die das Tor schießen, und es gibt die Verteidiger, die die gegnerischen Stürmer abfangen sollen von deren Torjubel. Aber Fakt ist, jeder muss wissen, auf welcher Position er spielt. Wenn das ja einer nicht weiß, wenn der Verteidiger beginnt, Stürmer zu spielen, Stürmer, Verteidiger, dann wird eine, genauso wie eine Beratung, auch die Fußballmannschaft kläglich scheitern. Und die Beratung bedeutet Probleme, ich mag das Wort Problem an und für sich schon nicht, ich spreche immer von Herausforderungen, aber Probleme zu erkennen, sie auch aufzuzeigen und auch Lösungen dafür zu bieten. Es gibt nichts Schlimmeres, und ich sage, wir haben das immer wieder, erzählen uns Kunden davon, die zu uns kommen, bei anderen Beratern auch ein Schicksal erlebt haben, wo wir hören, da gibt's nur Probleme, und sofort 10-mal Nein, bevor man sich Problemstellungen annimmt. Ein grundsätzliches Nein wird man von uns nicht hören. Unser Credo, das geht, ist ernst gemeint, und es gibt immer Wege nach Rom. Viele Wege führen nach Rom. Und Fakt ist das, man muss nur mit sehr viel Fingerspitzengefühl, Wissen, Schlauheit, Themen angreifen und sie auch zum Erfolg bringen.
Meine größten Stärken als Führungskraft?
Ich glaube, meine größte Stärke ist die Kommunikation, die Diplomatie und Menschen zu führen. Und wenn Sie so wollen, unser Gründer hat früher immer Marketing gesagt, ich würde sagen auch ein Marketing. Eine Führungsposition ist auch immer von Begleitung, Marketing her aufzuzeigen, weil es geht gar nicht, dass du nicht Botschaften verpacken musst, die auch ankommen sollen und auch richtig ankommen müssen. Mhm. Marketing ist bei jeder Führungskraft, muss vorhanden sein. Bei mir ist das, glaube ich, sehr gut vorhanden.
Da gibt es zustimmendes Nicken, kann ich nur sagen, von den anderen.
Ja.
Unser Unternehmen zeichnet aus?
Unser Unternehmen zeichnet aus, dass wir die größte Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsgruppe Westösterreichs mittlerweile sind, mit der Verpartnerung gemeinsam mit der ProWest hat die Prodinger Gruppe jetzt neue Maßstäbe gesetzt, und wir haben drei starke Säulen. Das ist zunächst die Prodinger Legal-Säule mit Rechtsanwälten, Kooperationen, mit Notarskooperationen. Wir haben dann die Steuerberatung, die wirklich sehr, sehr stark ist. 5-mal Steuerberater des Jahres in Österreich mit vielen Partnern, vielen unterschiedlichen Know-how, Netzwerken, wenn Sie so wollen, auch international über das CGI-Netzwerk. Und auf der anderen Seite die Unternehmensberatung. Und in der Unternehmensberatung sind wir Komplettlöser, wenn Sie so wollen. Neben Marketing, Angeboten, Finanzierung, Controlling, HR bieten wir den Kunden sozusagen Komplettlösungen. Und das war uns immer unser Ziel. Der Gründer Dr. Erwin Prodinger hat das begonnen. Die nächste Generation Lukas Prodinger und die nächste Generation Arthur Prodinger haben das zum Abschluss gebracht. Und ich muss sagen, das ist ein weiter Weg gewesen, wenn Sie so wollen, von 1945 weg, der Weg des Unternehmens. Und ich glaube, wir haben jetzt eine Stufe erreicht, die wirklich eine Komplettlösung ist. Und wir sind familiengeführt, worauf ich als Kanzleileiter auch sehr stolz bin.
Mhm. Danke für die spannenden Antworten in unserem Gedankensprung. Ja, Lukas und Arthur, ich würde gerne mit euch beiden starten. Ihr habt ja jetzt eben Wordrap schon ein bisschen anklingen lassen, was es für euch bedeutet, mit dem jeweils anderen zusammenzuarbeiten. Was sind denn so im gemeinsamen Arbeitsalltag die Vorteile, aber auch die Herausforderungen, wenn man mit der eigenen Familie zusammenarbeitet?
Also ein immenser Vorteil ist die Vertrautheit, die von vornherein eben gegeben ist. das Vertrauen ist in menschlichen Beziehungen, glaube ich, überhaupt eine Basis für ein gutes Zusammenleben. Und das ist halt in der Familie insofern gegeben, als man von quasi Geburt weg hier verbunden ist. Deswegen hat man diese Anfangshürde der Vertrauensbildung nicht. Es ist schon von vornherein da. Ich glaube, diese Generationenkonflikte oder diese Themen, die es hier gibt, die sind sehr stark durch die Zeit geprägt. Es begegnen sich einfach zwei Menschen, die sich vielleicht gut verstehen würden, zu falschen Zeiten. Der eine ist älter, der andere ist jünger. Wenn die gleich alt wären, würden sie sich wahrscheinlich wunderbar verstehen. Aber sie können ja nie gleich alt sein von der Logik. Deswegen ist es von Anfang an eine Herausforderung, dass wir einfach in einer anderen Zeit leben. Aber ich tue mir da ganz, ganz leicht. Ich finde auch gar nicht, dass man das immer so auf Familien und Nicht-Familien. Ich verstehe mich mit Markus wunderbar und versuche generell ein Verständnis immer zu meinem Gegenüber herzustellen. Und wenn es aber Familie ist, gut, dann hat man schon eine lange Geschichte quasi, bevor man im Unternehmen dann mehr oder weniger gemeinsam loslegt.
Mhm. Ja, ich kann da auch nur anknüpfen im Endeffekt an dieser Vertrautheit, dass man eben sich wie sehr gute Freunde gegenübersteht und man eben diesen Step in der Unternehmenskultur eigentlich überspringt, sehe ich eigentlich als großen Vorteil. Immer auf der anderen Seite hat es natürlich auch verhandlungstechnisch manchmal Nachteile. Aber ich persönlich ziehe da nur Vorteile daraus, dass mir Dinge zugemutet werden, dass mir Vertrauen entgegengebracht wird und dass ich auch die Möglichkeit bekomme, mich selbst im Unternehmen sehr stark zu entfalten und meine Meinung auch zählt. Mhm.
Ja, die Betriebsübergabe ist ja für die kommenden Jahre geplant. Ich weiß nicht, was ist jetzt der Zeithorizont, den ihr so anstrebt?
Also aus meiner Sicht kann die Betriebsübergabe jederzeit stattfinden. Der Arthur ist jetzt, aber das kann er selber besser sagen, hat sein Studium abgeschlossen. An mir sind diese Dinge ein bisschen vorübergegangen, weil ich mich nicht zu sehr in das Leben der anderen einmischen möchte. Ich finde, es ist ganz gut, wenn die Menschen sich mit ihrem eigenen Leben beschäftigen, ihr Glück finden, ihren Weg zu sich finden. Insofern, der Arthur macht seinen Weg und es ist für mich eine Frage der Zeit. Also in der Führung ist er ja schon mehr oder weniger integriert, wann er auch das Eigentum dann übernimmt. Ich finde es wunderbar, wenn es weitergeht. Wir werden vielleicht das dann noch näher beleuchten, dass das Unternehmen meiner Meinung nach im Zentrum steht und nicht die Blutsverwandtschaft, was schön ist, keine Frage. Aber das Unternehmen hat ja zum Unterschied vom Menschen den Vorteil, dass es im Idealfall ewig leben kann. Und dieses ewige Leben ist ja in der Körperlichkeit. Ich meine, die Religionen suchen einen Zugang zu diesem ewigen Leben, aber das ist in der Physis, also im Körperlichen, ja nicht möglich und aber für das Unternehmen möglich. Und das gilt es auch in der Nachfolge anzustreben. Da ist ganz wichtig, dass die Tüchtigen, Engagierten, Motivierten, die was wollen, die was verändern wollen, dass die zum Zug kommen und die Chance kriegen dafür. Ein Scheitern, was immer wieder vorkommt, ist nur produktiv, meiner Meinung nach. Nur gut. Auf jeden Fall loslegen, probieren, die Dinge ausprobieren. Wenn es zu riskant wird, dann muss man sich vielleicht manchmal schützend davor stellen, so wie eine Mutter das machen würde, wenn sie auf ihr Kind oder auf die Kinder aufpasst. Aber im Großen und Ganzen können die Jungen ran, die sollen loslegen, die machen das anders. Aber da gibt es kein falsch und richtig wie bei einer mathematischen Gleichung.
Wie glaubt ihr denn, kann diese Übergabe dann auch gelingen? Was braucht es denn da von beiden Seiten dafür?
Also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, um nochmal kurz auf die Frage davor zurückzukommen, diesen einen Zeitpunkt, glaube ich, kann es da gar nicht geben, sondern ich glaube, dass es ein sehr fließender Prozess ist, der sich über, wenn gewünscht, über Jahre ziehen wird und nicht nur mich involviert, sondern auch andere Partner involviert, den Herrn Kanzleileiter Markus Steiner involviert. Also alle Beteiligten, die auch beratend tätig sind, werden an dieser Übergabe irgendwie partizipieren, weil wir haben ja in unserem Unternehmen den Ansatz, dass jeder Berater auch mal für den anderen einspringen kann. Also ich kann jetzt nicht hergehen und von einem Moment auf den nächsten sagen, Herr Brodinger lässt jetzt gut sein, geht in Pension und ab morgen ist der Nächste zuständig. Das wird ja überhaupt nicht das widerspiegeln, was wir gegenüber unseren Kunden vertreten, dass wir uns mit den Fällen wirklich beschäftigen. Und daher glaube ich, dass dieser Prozess ein sehr fließender, langer Prozess sein wird und auch darf. Und mein Vater im Zuge dessen auch immer kürzer treten wird, immer wieder auch mir sagen wird, was ich vielleicht anders machen soll und ich auch im Gegenzug dazu auch um die Meinung von ihm fragen werde. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich dafür Zeit lässt, dass es nicht von heute auf morgen ist und dass man gegenseitig noch füreinander da ist, trotzdem auch danach. Und auch das Gegenüber noch lässt, also dass auch ich ihm nicht die Türe versperre am ersten Tag danach.
Ja, du hast es schon erwähnt im Gedankensprung, dass du Dinge manchmal anders denkst oder welche Dinge auch du auch anders denkst, sei es jetzt der Datenschutz oder Ähnliches. Lukas, an dich, was denkst du denn oft anders als vielleicht die nachfolgende Generation?
Nein, ich bin natürlich ganz stark, das lässt sich gar nicht vermeiden, durch die Generation vor mir geprägt und die wiederum ist ja auch geprägt durch die Generation davor. Das, wie gesagt, das passiert ja automatisch, das ist ja kein geplantes Vorgehen, sondern das liegt in der Natur der Sache. Es geht, glaube ich, gar nicht jetzt darum, ob man Dinge anders sieht. Wir sehen, glaube ich, alle in Wirklichkeit, jeder seine eigene Wirklichkeit, ja, sein Bild von der Welt. Wir machen uns ja nur Bilder von dieser Welt. Wie die Welt wirklich ist, wissen wir ja alle nicht. Wir haben Sinneswahrnehmungen und deuten die durch mit unserem Gehirn in irgendeiner Form. Ich finde die Verschiedenheit unglaublich anziehend und das Gleiche langweilig. Die Vorstellung, ich würde mir selber permanent begegnen mit den anderen Menschen, wäre für mich lähmend und langweilig. Je verschiedener die Ansicht zu meiner ist, desto interessanter ist sie für mich, weil da mein Lernpotenzial am größten ist. Deswegen verschiedene Ansichten, wunderbar. Leute, die ihre Ansichten gleich sagen wie meine oder gar nicht zum Ausdruck bringen, das ist eher ein Problem, weil es ist dann eine Arbeit, sie rauszulocken und sich da frei zu benehmen. Bei der Nachfolge vielleicht, das sage ich noch jetzt, es ist für mich eigentlich ganz klar, ich schaue, dass ich natürlich wirtschaftlich gut abgesichert bin im Alter, das ist ja richtig, weil da bin ich nicht mehr so aktiv, kann nicht mehr so eingreifen und wenn diese wirtschaftliche Absicherung gegeben ist, habe ich eine Riesenfreude, wenn es gut weitergeht. Wie die handelnden Personen im Detail heißen, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass es fürs Unternehmen gut ist. Und der Arthur und auch der Markus, die sind in Wirklichkeit viel talentierter, als ich es bin. Viel begabter für diese Tätigkeit. Die soll man lassen. Und es sind nicht nur die beiden, es sind da andere auch. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und nachdem ich wie ein kleines Kind, ich habe mir das Gott sei Dank hoffentlich erhalten, agiere, beginne ich ständig neue Dinge, die mich interessieren, fange immer wieder was Neues an und es wird auch in meinem Leben so weitergehen. Ich werde noch als, wenn ich das Glück habe, alt zu werden, als ganz Alter ganz etwas Neues anfangen.
Sehr spannend. Wie schafft ihr es denn, so im Alltag potenzielle Konflikte auch aus dem Weg zu schaffen und diesen, nennen wir es mal, Familienfrieden auch zu bewahren im Alltag?
Also ich sehe den Konflikt als konstruktiv. Konflikt ist gut. Man hört ja auch immer wieder Leute, Familien, wo es nur Harmonie gibt. Das ist, finde ich, ganz gefährlich. Das sind für mich die Brandherde, die man noch nicht sieht, aber wo irgendwann das ausbrechen wird. Wie gesagt, dann gibt's halt einmal einen Konflikt. Dann wird er halt ausgetragen, dann wird man erkennen, dass man selber in der Emotion macht man ja natürlich Fehler, ist klar, da sagt man ja im Streit, wir sind ja Profis im Streiten, ich meine, mein Vater hat mich eigentlich zum Konflikt und zum Streit mehr oder weniger erzogen, das war immer bei uns so, wenn Leute zu Besuch gekommen sind oder zum Beispiel einmal die Kinder ihre Freunde mitgenommen haben zum Essen bei uns, dann ist es da total zur Sache gegangen. Wir haben uns da gegenseitig attackiert, nicht körperlich, nur verbal, intellektuell. Ich glaube, mein Vater hat es gezielt uns da geschärft sozusagen in dieser Fähigkeit. Aber es war so, dass die Freunde teilweise am nächsten Tag angerufen haben und gesagt haben, also das war so schockierend, wie wir da aufeinander losgegangen sind. Aber nur intellektuell, und für uns war das ein Riesenspaß. Uns hat das irrsinnig taugt, aber unsere Schulfreunde waren ein bisschen irritiert dadurch, weil die waren gewohnt, dass gar nichts geredet wird zu Hause und man nur irgendwie gesagt hat, sehr gut und ja. Und bei uns ist halt richtig zur Sache gegangen.
Wie siehst du das, Arthur?
Also ich muss ehrlich auch sagen, ich schätze diese unglaubliche Offenheit, mit der wir in der Familie, aber auch eben auf Unternehmensebene in der Familie diskutieren, extrem. Ich habe das auch eingangs gesagt, dieses konstruktive Spannungsverhältnis, das wir in dieser Unternehmensführung haben, finde ich notwendig, um wirklich auch gute Entscheidungen treffen zu können. Dass man eben frei heraus sagen kann, was denkt man sich, und das Gegenüber das dann auch versteht, weil man sich eben so gut kennt. Mhm. Wenn man sich nicht so gut kennt, ist die Gefahr meiner Meinung nach viel größer, dass man das schnell in den falschen Hals bekommt.
Mhm. Markus, wie siehst du das? Also ein bisschen quasi außenstehend, jetzt der Familie, nicht des Unternehmens natürlich, aber...
Ich glaube, ich kann das sehr gut beurteilen, weil ich mit beiden und mit allen Partnern generell sehr eng und stark kooperiere. Ich glaube, dass es wenige gibt, die das so erfolgreich hinbekommen wie wir. Wir wollen auch Trendsetter sein. Wenn ich die Vergangenheit mir ansehe, dann kann man sagen, dass eigentlich keine Firmengründung, ohne dass jemand alle mitgesprochen hat, vonstatten gegangen ist. Also man hat wirklich jeden versucht, Input aufzunehmen, aufzugreifen, umzusetzen. Und ich muss sagen, das ist ja nur richtig. Die Erfahrung, wenn man so will, was der Lukas hat, die ist nicht wegzusprechen. Oder das sieht man ja in Österreich mit der Folge, auch die Gerichtsurteile geben dem Recht der Bodinger Gruppe. Und der Arthur wird seinen Weg machen, dafür werde ich als Kanzleileiter sorgen, dafür werden andere sicher sorgen, und da muss ich sagen, die ganze Mannschaft bei uns zieht hier an einem Strang, das ist ganz wichtig, wir haben viele Talentierte, das darf ich anmerken, das ist ganz richtig, was der Lukas gesagt hat, und ich glaube, die Familie kann im kleinen Spektrum, als kleinste Zelle der Gesellschaft gesehen werden, sie kann aber, wenn man es schon größer sieht, auch als Familie in der Bodinger Gruppe gesehen werden, oder? Und wenn Sie sehen, wir leben das so, dass wir unsere gesamte Familie, die Bodinger Mannschaft, immer teilhaben lassen an Erfolgen, oder? Es ist auch so, wir werden eine Kreuzfahrt machen jetzt dann, eine Weiterbildungsfahrt, eine Ausbildungsfahrt mit unseren Mitarbeitern, wo wir Teambuilding und Ausbildung an vorderster Front stellen. Zeigen Sie mir ein Unternehmen, die Ihre Mitarbeiter an den Erfolgen so teilhaben lässt, und das ist für uns schon ein wesentlicher Part. Wenn Sie so wollen, leben diese kleine Familie, die Sie hier besprechen mit den beiden, wir ganz groß im Unternehmen. Und das zieht sich ja durch. Dann in den Vereinen, überall, wo wir sind, als Bodinger Gruppe, versuchen wir, diese Konsens herzustellen. Wohlgemerkt, es geht nicht immer nur Konsens, auch Kritik und natürlich auch die Streitigkeit ist immer wieder, muss ein Thema sein im Leben, aber wir lösen das immer sehr gut. Und ich sehe das sehr erfruchtend. Also es geht so, wenn man einen Tag mit Arthur spricht und einmal mit Lukas, dann ergänzt sich das meistens.
Und wie sehen eure Mitarbeitenden das? Macht es für sie einen Unterschied, in einem familiengeführten Betrieb zu arbeiten?
Ja, ich kann das sagen, als Kanzleileiter, als Personalzuständiger. Viele wollen nicht in Konzernen arbeiten. Sie haben einen negativen Beigeschmack. Immer wieder höre ich in Bewerbungsgesprächen, dass die Konditionen für den Arbeiten nicht jene sind, die sie wünschen. Und sie dürfen eines nicht vergessen, in unserem Bereich der Steuerberatung, Unternehmensberatung oder aber auch im Rechtsbereich von Rechtsanwälten, hier ist ja intellektuelle Fähigkeiten maßgeblich. Und hier sprechen wir uns ganz klar gegen eine Strategie aus, dass man sozusagen günstig anstellt und nicht zu Partnerschaften lässt, sondern dass unsere Mitarbeiter verdienen vom ersten Tag an ein wirklich tolles Gehalt. Und das hat uns auch über die Corona-Krise sehr stark geholfen. Wir haben nie Mitarbeitermangel verspürt. Wir haben großen Zulauf gehabt aus anderen Kanzleien. Und die sehen das sehr positiv, so wie ich das sagen kann.
Mhm. Ich kann vielleicht da noch kurz ergänzen, dieses dynamische Verhältnis zu unseren Mitarbeitern, glaube ich, könnte man in einem Konzern auch nicht auf dieser Ebene verwirklichen. Ich denke, dass unsere Mitarbeiter sehr wohl enorm schätzen, dass wir sehr nahbar sind. Ohne dieses Wort jetzt gleich negativ auszulegen, die Türe zu meinem Büro, zu Markus seinem Büro, zum Papa seinem Büro steht immer für alle offen. Und das ist auch was, was man einfach in größeren Konzernen im 200. Stock eines Hochhauses dann nicht mehr so realisieren kann und auch nicht realisieren wird.
Und nicht nur die Brodingers haben eine Familie, auch die Mitarbeiter haben Familien. Wir haben Mutter, Tochter, wir haben Schwestern, die miteinander arbeiten im Unternehmen, halt in verschiedenen Bereichen. Aber das ist, wir sind ein Teil des Ganzen. Unser Leben ist im Grunde nicht anders wie das der Mitarbeiter, glaube ich. Wir sind alle Menschen, die gleichwertig sind.
Wir integrieren auch die Haustiere der Mitarbeiter bei uns im Betrieb.
Okay, wie funktioniert das?
Meistens sehr gut. Die meisten verstehen sich sehr gut.
Das heißt, die Hunde kommen damit ins Büro. Und
genau so ist es, ja.
Spannend.
Die verstehen sich auch sehr gut,
offensichtlich. Und auch das hat fürs Klima im Unternehmen einen sehr positiven Einfluss, außer man ist Hundeallergiker, dann eher schlecht.
Ja, ich habe es eingangs erwähnt, Brodinger ist jetzt von der Genese her in der Steuerberatung heimisch, aber ihr habt mittlerweile Expertisen in ganz vielen Bereichen. Markus, du hast es eingangs schon ein bisschen erwähnt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen, welche Kompetenzen vereint ihr denn mittlerweile bei euch und wie hat sich diese Entwicklung auch abgezeichnet, dass da jetzt so viele Fachbereiche auch vertreten sind?
Wir werden, glaube ich, beide dazu Stellung nehmen, Lukas. Fakt ist gewesen, also unsere Vision von Brodinger war die ganzheitliche Beratung. Wenn der Kunde zu dir kommt und sagt, ich möchte mein Hotel verkaufen, ich möchte die Nachfolge geregelt haben, ich möchte anlegen, gibt's ja hunderte Problemstellungen oder Herausforderungen, vor die dich Kunden tagtäglich stellen. Und aber unser Ansatz, wir wollen nicht in der Steuerberatung top sein und daneben diese Standards auslassen, ja. Und das war ganz klar, der Brodinger Standard ist ein sehr hoher Standard in der Qualität. Da kann man nicht einfach mit irgendwelchen Personen oder Maklern oder anderen Themen zusammenarbeiten, sondern wir haben bei uns sehr lange auf die Suche gemacht, wie wir hier arbeiten wollen. Und es war dann so, dass wir mit unserer Brodinger Unternehmensberatung die Firma Neoprax, die neue Praxis, die Handschlagqualität sozusagen vorzeigen soll und begonnen haben, in der Corona-Thematik zu beschäftigen mit Förderungen, wo andere zurückgezogen haben, sich nicht einbringen haben, getraut, sich keine Schätzungen zu machen, getraut, teilweise ganz minimale Förderungen herausgeholt haben, auch weil der Markt und die Gesetze oft unsicher waren, haben wir mit unserer Unternehmensberatung dann begonnen, hier Ausarbeitung, Detailanalysen zu machen, größeres Know-how aufzubauen, als andere haben. Wir haben Auswertungen erstellen lassen, die sonst der Markt nicht gegeben hat. Und somit haben wir dann große Erfolge erzielt. Wir haben im Epidemiegesetz in Zuarbeit an die Steuerberatung große Erfolge für zum Beispiel die Seilbahnwirtschaft erzielt. Das war ja nur kurz, das Epidemiegesetz war ja nicht zugesprochen für die Seilbahnen, ist dann gerichtlich zugesprochen worden. Der Gleichheitsgrundsatz war hier offensichtlich verletzt. Warum soll das kein Gewerbebetrieb sein, nur weil sie anders in anderen Gesetzesgrundlage gegründet sind? Hier haben wir uns hervorgetan. Und dann haben wir das ausgebaut und es geht dann Schlag auf Schlag. Oder wenn du die richtigen Leute hast, wenn du gute Leute hast, die auch näherst mit Wissen und denen die Chance gibst, dann sind hier super Ideen entstanden. Mittlerweile decken wir die Finanzierung ab. Die, muss man sich vorstellen, in Not geratene Unternehmen, die keine Gelder mehr bekommen von Banken oder anderen Themen. Es muss nicht immer Banken sein. Es gibt auch andere Geldgeber. Mittlerweile schaffen wir es als Brodinger Gruppe, dass wenn die Bank Nein sagt, wir trotzdem zu sehr lukrativen Angeboten kommen und Unternehmer hier Chancen geben. Dann haben wir uns auch vergrößert. Wir bieten Start-ups immer wieder die Möglichkeiten. Man kennt das aus der Höhle der Löwen oder 4 Minuten oder wie heißt diese
Sendung?
2 Minuten, ja. Hier ist es so, dass wir natürlich auch dieses Themen bieten. Also wir können Jungunternehmer nur einladen, uns ihre Ideen anzubieten, dass wir uns das ansehen. Das geht halt nicht öffentlichkeitswirksam, wie man es im Fernsehen kennt, aber im Grunde genommen gleich. Wir versuchen hier sehr viel am Markt zu tun. Und daneben haben wir dann eine Controlling-Sparte aufgebaut, die mit wirklich professionellen Controllern ständig Betriebsergebnisse sicherstellt. Und jetzt bauen wir dann auch noch Marketing auf, weil Marketing ist das Nonplusultra im Tourismus zum Beispiel oder auch in anderen Betrieben. Wir sind sehr tourismuslastig in Hotelbetrieben, aber wir decken schon eine große Zahl ab. Ursprünglich war es nicht so geplant, dass es so viele Bereiche sind, aber wir haben dann wirklich sehr, sehr viele Top-Experten gefunden. Das geht jetzt hin bis zum Nummer 5 der Welt im Fotografenbereich, denn seine Bilder leben einfach. Das sieht man, wenn der Bilder macht, das sind ganz andere Bilder als wie herkömmliche Themen und die Kunden reißen sich darum. Und außerordentliche Qualität, zum Beispiel im Marketing oder im Controlling, gleicht einer Top-Steuerberatung. Somit hängt das zusammen, die Unternehmensberatung und Steuerberatung.
Ja, Markus hat eigentlich schon, glaube ich, alles gesagt. Aber wir sehen ein Unternehmen wie ein Organismus oder wie ein Orchester, ein Zusammenwirken sozusagen von vielen Einzelindividuen oder Bereichen. Und deswegen muss unsere Beratung auch auf das abgestimmt sein. Es hat keinen Sinn, einen Bereich, bleibe ich jetzt vielleicht beim Orchesterbeispiel, es hätte keinen Sinn, wenn ich jetzt bei den Streichern Top-Leute habe und bei den Bläsern, die hauen komplett daneben. Das hat ja gar keinen Sinn. Es muss ja insgesamt das Ganze gut sein. Deswegen wäre es ein Wahnsinn, nur die Steuer. Die Steuer ist ein Kostenfaktor. Die Abgaben sind vor allem ein sehr emotional besetzter Kostenfaktor, weil wir zahlen alle diese Steuern und dann wollen wir halt genau schauen, was wird damit gemacht. Dann sind wir ein bisschen kritisch damit, sehr emotional eigentlich. Aber im Unternehmen ist es eigentlich ein kleiner Kostenfaktor, die Abgaben. Wenn man schaut, die Personalkosten, die Materialkosten, sonstigen fixen Kosten, das sind ja viel größere Kostenbereiche und vor allem, sie hängen miteinander zusammen. Es nützt nichts, wenn ich jetzt die Steuer optimiere und im Personal ein Riesenproblem habe. Ich verstehe nicht, was ich da gelöst habe. Gar nichts habe ich gelöst. Deswegen haben wir das immer so ganzheitlich gesehen und wollen halt auch Rücksicht nehmen vom einen Bereich in den anderen. Das, ich glaube, mit Rücksichtnahme, Toleranz, wie immer man das nennt, Wertschätzung, kommt man viel weiter im Ergebnis, als wenn man nur seinen Bereich isoliert sieht und den perfektioniert. Das kann in der Beratung nicht richtig sein. Deswegen gehen wir diesen, sagen wir, ganzheitlichen Weg.
Und die Wirtschaftskammer und die Steuerberatungsauszeichnungen geben uns ja recht. Wenn Sie schauen, wir sind 5-mal Steuerberater des Jahres in Österreich geworden und mittlerweile haben wir in der Unternehmensberatung, sind wir Top 12 international im Wirtschaftskammer Award des Konstantinus und haben österreichweit führende Positionen eingenommen. Aber um die müssen wir täglich ringen. Da müssen wir kämpfen um diese Marktstellung. Das ist nicht so, dass das immer bleibt, sondern dass wir müssen uns immer wieder neu erfinden, immer wieder unsere Qualität natürlich auch auf Vordermann bringen. Und hier fordern und fördern wir uns gegenseitig natürlich auch.
Auf der Webseite der Brodinger Gruppe steht ein schöner Satz: Wir sind nicht nur Berater, sondern Mitgestalter Ihrer Erfolgsgeschichte. Was ist denn so euer USP, würdet ihr sagen? Ist es dieses Ganzheitliche, von dem ihr gerade gesprochen habt?
Ja, ein interessanter Zugang, oder? USP. Wir lernen das ja selber von den Beratern. So quasi, es musste immer irgendein Einzigartigkeitskriterium geben. Wir Menschen neigen natürlich ganz stark, so werden wir sozialisiert, oder hier irgendwie aufzuräumen, Ordnung zu machen. Es muss auch immer eine Reihenfolge 1, 2, 3. Ich meine, die Generation davor, die ist ja ganz stark in diesem erstens, zweitens, drittens. Es könnte auch einmal 7 sein oder 11 oder nicht einmal 1. Also ich glaube, wir müssen da jedes Denken zulassen. Ich glaube, unsere Stärke ist die Verschiedenheit unseres Teams. So viele verschiedene Menschen, das zusammengenommen, ergibt eine Mischung, die einfach dann mehr ist als das einzelne Vermögen. Und das fordert natürlich auch für die Unternehmensführung, für den Markus und mich, soweit ich mich da noch einbringe, und für den Arthur genauso, ist das natürlich eine Herausforderung, weil diese Spezialisten sind natürlich auch menschlich manchmal ein bisschen eigenartig. Das ist ganz klar, das ist eine Herausforderung. Da muss man das Verständnis zum anderen Spezialisten wieder aufbauen. Und diese Steuerung, glaube ich, ist der Grund, warum wir so erfolgreich sind, dass wir eben auch über den Tellerrand ein bisschen hinausdenken, die Dinge ein bisschen weiter betrachten, langfristiger betrachten. Das würde ich so sagen, ist eigentlich unser Erfolgskriterium.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es bei uns ganz speziell immer um den Kunden geht. Das A und O ist nicht, schau, das sind deine Zahlen, das hast du schlecht gemacht, sondern schau, das sind deine Zahlen, was können wir weitermachen. Es geht immer darum, was ist für den Kunden herauszuholen und nicht ein stupides Berichten von Zahlen, was man vielleicht gerade dem Steuerberatungsberuf manchmal auch vorwirft, dass es eine sehr trockene Materie ist. die lediglich berichtenden Charakter hat. Aber uns geht es vielmehr um das Gestalten, um das Verändern und vor allem um den Unternehmer. Und so sind auch diese ganzen Unternehmensberatungssparten dazugekommen, weil die vom Markt, vom Kunden, von den Unternehmern gefordert worden sind, weil die Unternehmer eben Sorgen haben in diesen Bereichen und es hier keine Lösung seitens des Marktes gegeben hat.
Das kann man nicht besser formulieren.
Sehe ich auch so.
Es ist auch eine gute Überleitung, weil ich würde gerne mit euch noch darüber sprechen, wie sich die Beratungsbranche allgemein entwickelt hat. Welche Beratungsleistungen sind denn in der heutigen Zeit stark nachgefragt und erforderlich? Welches Feedback bekommt ihr da auch von euren Kunden?
Die Kunden wollen, dass man auf sie zugeht. Mhm. Wir alle wollen das. Ich möchte es als Kunde genauso. Ich möchte, dass meine Sorgen gehört werden, dass meine finanziellen Sorgen gehört werden, dass meine unternehmerischen Gedanken, die ich habe, vielleicht positiv bewertet werden. Wir alle suchen irgendwie nach einer gewissen Bestätigung und genau das versuchen wir, wenn realistisch, unseren Unternehmern auch mitzugeben. Das heißt, diese beratende Rolle ist ganz entscheidend in der heutigen Zeit, dass man sich eben auch die Zeit nimmt für die Kunden, nicht nur für die großen Kunden, nicht nur für die großen Hotels, für die A-Kunden, wie auch immer man da differenzieren möchte, sondern für alle Kunden. Dass man auch den kleinen Handwerksbetrieb hört, der einen fragt, wie soll ich das machen? Ich habe die und die Idee. Hast du eine Idee, wie wir das und das umsetzen können? Dass man hier eben nicht nur die stupide Bilanz, wie vorher gesagt, macht, sondern dass man auch hier beratend tätig ist und wirklich versucht, für den Kunden das Beste rauszuholen.
Dann kann man eigentlich nicht treffender sagen, wie es der Arthur gesagt hat. Ich habe jetzt nachdenklich gewirkt, weil ich mich gefragt habe selber, nur zum Beispiel, ich nehme ein Paradebeispiel her, wir haben ein ganz großes Projekt im Haus, das offensichtlich niemand in Österreich schafft umzusetzen. Ja. Das heißt, wir haben insofern Kundenbedürfnisse abgefragt, wir haben persönliche Bedürfnisse abgefragt und scheuen jetzt den internationalen Gang auch nicht. Das heißt, offensichtlich ist folgendes Thema in der Beratung, auch Corona-bedingt, glaube ich, in den letzten Jahren immer wieder vorherrschend, das ich-bezogene Thema. Es ist nicht der Berater der Großartige. Ich glaube, diese Blickpunktewechsel, die müssen her sein. Viele Herrschaften glauben, sie sind die Großartigen, weil sie in Nadelstreif oder in Lackschuhen oder sonst irgendwo daherkommen. Nur wir spüren das. Also kann das für uns drei sagen, wann immer wir einen Raum betreten, der Mensch ist ja die Hülle, die Seele heißt es immer, ist ja auch ein anderes Thema. Also die Aura, oder sozusagen, wenn ein Mensch den Raum betritt, ich kann sagen, wann immer wir Räume betreten, dann ist schon was spürbar, oder? Das ist nicht einfach, sie lachen, sie haben das selber gespürt, ja, heute offensichtlich.
Kann ich bestätigen, ja.
Ja, also das ist der Blickwechsel in der Beratung, ist so notwendig. Nicht du als Berater bist im Mittelpunkt, das verwechseln immer sehr viele, sondern dass der Kunde, wie der Arthur das so schön sagt, ist im Mittelpunkt. Die Menschen haben sich geändert, maßgeblich geändert. Und ich glaube, dieses Ich-Bezogene muss man bekämpfen. Das ist schlecht. Die Vielfalt, das Miteinander, das Aufeinander-Zugehen, auch andere Meinungen zuzulassen in der Beratung, ist ganz ein wesentliches Thema. Und trotzdem sich vom Weg nicht abbringen zu lassen, weil das ist ja die Schwierigkeit, oder? Viele sagen dann, na, aber da geht's seitlich runter. Ich fürchte mich jetzt als Berater. Solltest du den Abstieg ermöglichen, trotz dass er sich nicht fürchtet? Du musst an seiner Seite stehen. Ja, der ruft dich am Sonntag an um 10 Uhr. Ich kann es nicht ändern. Aber da musst du halt zur Verfügung stehen. Ich glaube, jeder im Grunde genommen, schauen Sie, ich kann das sagen, zu mich bedingt, ich kenne auch sehr viele, die zum Beispiel in Priesterseminaren sitzen, oder? Wenn man Priester hernimmt, ein Priester soll ja auch diese Rolle einnehmen, von jemandem beizustehen, ihm zu helfen, in schwierigen Situationen beizustehen. Nichts anderes ist der Berater, oder? Und ich sehe das so, dass der Beraterberuf viel mehr an Sensibilität erfordert. Nicht das bloße Zahlenwerk oder Gesetzeswerk, was da oftmals herumgeworfen wird, die Paragraphen, was im Wahrheit den Kunden ja gar nicht interessieren, sondern die große Lösung, das große Ganze, die Psychologie ist so maßgeblich in der heutigen Zeit. Und ich glaube, das verstehen noch nicht viele, also dieses Thema. Viele glauben, sie müssen immer auf knallharte Fakten, wie der Arthur das sagt, die natürlich wichtig sind, das darf man nicht kleinreden, aber sie sind halt ein Teil des Ganzen. Ja? Und ich glaube, der Mensch ist irrational. Das entscheidet sich in wenigen, in Bruchteil von Sekunden. Es gibt also Sprichworte, den kann ich riechen, oder? Stehst du mir zu Gesicht? Das ist ja von den Vorfahren vielmals schon erprobt. Das zählt in der heutigen Zeit stärker denn je. Und da muss man sagen, der Beratungsbranche hat ganz große Herausforderungen. Es braucht, um es jetzt abschließend zu sagen aus meiner Situation, eine Faktenlage, die schon stimmig und passend ist. Viele Unternehmer übersehen oft auch, dass sie mit maßgeschneiderten Controllings guten Vorhersagen, Prognosen, Planungen sehr viel vorwegnehmen. Aber es braucht den Partner für das Herz schlägt bei dir und in deinem Unternehmen. Und nicht nur, ich schicke jetzt einfach einmal Honorarnoten hinaus oder das war jetzt diese Beratung, die ist jetzt eine Stunde wert, die kostet Summe X, das musst du jetzt zahlen, das ist viel zu kurzlebig, da braucht schon um wesentlich mehr Mitgefühl und Einfühlsamkeit und das braucht die Beratungsbranche massiv in der jetzigen Zeit. Und ich glaube, wir haben auch hier sehr gute Ergebnisse vorzuweisen, ja.
Ich höre einfach raus, dass es sehr wichtig ist, mit der Zeit zu gehen und mit den Entwicklungen der Zeit auch.
Der nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und wir sehen das auf dem Markt ganz klar. Das ist so derzeit. Also man soll sich die Insolvenzthematiken anschauen, was gibt die großen Firmen, die jetzt in den Medien ständig sind. Da muss man sagen, wenn man das genauer ansieht, hier gibt's schon Themen, die früher erkannt hätten werden können.
Mhm. Aus meiner Sicht ist der gute Berater grundsätzlich ein Motivator. Ich sehe unglaublich viel talentierte Menschen auf dieser Welt. Eigentlich ist jeder irgendwie talentiert, die viel zu wenig an sich glauben, viel zu wenig den Weg gehen, den sie gehen sollten. Und da sollte der gute Berater unterstützen, anregen, motivieren, einen Optimismus verbreiten. Die Leute könnten das alles realisieren, nur erfahren sie halt von ihrer Umwelt ständig die negativen Seiten. Also deswegen sehe ich den guten Berater auch als Motivator, den Menschen, den Unternehmer zu unterstützen, seinen Weg zu finden, den er dann schlussendlich selber gehen soll. Gefällt mir gar nicht, wenn die Unternehmer dann so abhängig sind, die Berater, die Unternehmer abhängig machen. Das ist der schlechte Berater. Der Unternehmer, der Kunde muss frei und unabhängig sein und der Berater regt ihn an, zu sich zu finden, wenn man so will, und motiviert ihn, verbreitet Optimismus. Das ist mein Verständnis von Beratung.
Wir haben darüber gesprochen, mit der Zeit zu gehen. Welche Rolle spielen denn so Themen wie Nachhaltigkeit, ESG? Gibt es da gerade große Veränderungen, die ihr auch spürt?
Also Nachhaltigkeit ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, das ist wie in der Textilindustrie, es gibt halt Moden und es gibt auch Modeworte offensichtlich. Ich meine, ihr habt ja an und für sich immer schon den Hang, sozusagen dagegen zu sein, die Dinge in Frage zu stellen, genau das, was nicht empfohlen wird, zu machen, weil ich einfach wie ein neugieriges Kind unterwegs bin. Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist für mich ein Gedanke eines etwas langfristigeren Denkens, es kann nur das einzig richtige Denken sein, das langfristige. Weil was nützt mir der Erfolg von morgen, wenn es der Misserfolg von übermorgen ist? Also das hat meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Und wir richten immer schon äußern auf Langfristigkeit aus. Insofern Nachhaltigkeit, ich könnte jetzt noch weitere Themen da sozusagen bedienen. Aber für mich heißt das eigentlich nichts anderes als langfristig an Gesundheit. Und Gesundheit in einem Unternehmen ist halt der Gewinn letztlich. Aber da geht's, das kann ruhig der Verlust morgen und der Gewinn übermorgen sein. Also ich glaube, wir müssen das Gewinn Denken einfach langfristiger ausrichten, dann sehen wir die Dinge richtig. Weil wenn ich jetzt einen Gewinn habe und ich zerstöre meine Umgebung, dann weiß ich eigentlich nicht, was ich mit dem Gewinn machen soll. Das kann ja kein richtiger Gewinn sein. Das ist vielleicht ein buchhalterisch ausgewiesener Gewinn, aber das ist ja nicht der wirkliche Gewinn. Deswegen, glaube ich, gibt es nur diese Form zu denken. Wir legen das auf einen längeren Horizont an. Ich wüsste gar nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, es kurzfristig anzulegen. Die ganze Natur ist auf Langfrist angelegt, sonst gäbe es ja auch keine Fortpflanzung. Ich meine, dann würde das ja zu Ende kommen, aber das ist alles auf Langfristigkeit, glaube ich.
Die Brodinger Beratungsgruppe war ja maßgeblich in der Beratung auch angefragt, wenn es um Kennzahlen gerade im Tourismus und so weiter gegangen ist, in diesem ESG-Thema. Und hier muss ich schon eines sagen, es wird einfach zu wenig sein, wie der Lukas das richtig sagt, auf Kennzahlen oder ein paar Prozente herunterzubrechen. Oder eine Kennzahl zum Beispiel ist Frauen in Führungspositionen. Ich glaube, es ist, sollte nicht minimiert werden auf Frauen und Männer in Führungspositionen, sondern die Besseren, der Bessere, die Bessere sollte hier einfach zum Zug kommen. Da sagt eigentlich alles aus. Ich persönlich vermisse, es gibt hier wesentliche Merkmale, Kennziffern, Kriterienkataloge. Aber interessant ist, das haben wir für uns so festgelegt auch, dass die Kennziffer der Gewinn nämlich nirgends vorkommt. Also man redet von Möglichkeiten, von Stromeinsparungen, von Solar, von Elektromobilität und so weiter. Alles schön und gut, aber man muss sich das auch leisten können. Gell? Also es ist auch hier wieder nicht offensichtlich ganz zu Ende gedacht worden. Wir für unseren Bereich haben die Kennzahl des Gewinns als die einzig nachhaltige Kennziffer festgelegt und an dieser richten wir uns auch aus. Persönlich im Unternehmen leben wir das natürlich auch. Wir stellen in Elektromobilität um, wir schauen, dass wir auch nachhaltige Produkte für Mitarbeiter anbieten und so weiter. Hier gibt es schon große Änderungen auch im HR-Bereich bei uns im Haus, aber am Markt zu sehen, wird es einfach zu wenig sein, wieder mit Kennziffern zu hantieren, sondern es ist so viel mehr als nur Summe X in Investitionen für Solar.
Es ist natürlich, wenn der Markus das gerade anspricht, bei uns im Betrieb, wir möchten ganz gezielt nicht, dass man in diese Greenwashing-Sparte hineinrutscht. Es ist natürlich ein Anliegen, dass wir unseren Strom selbst erzeugen für unseren Betrieb mit sehr viel Solarenergie. Das machen wir schon seit Beginn an in diesem Gebäude. Man kommt rein, es gibt gleich eine grüne Wand aus echten Pflanzen und so weiter. Aber um auf diese ESG-Geschichte und auf die Beratung zurückzukommen, ohne dass ich jetzt unseren Beratungsansatz über den Haufen werfe, nämlich dass wir alle Lösungen einmal anschauen, nämlich positiv wie negativ die Auswirkungen der Klimakrise von Nachhaltigkeit und Co. beleuchten, denke ich, gibt es nur diese eine Möglichkeit für die Zukunft. Die Gewinner werden die sein, die auf Nachhaltigkeit setzen, die auf die Digitalisierung setzen, auch auf künstliche Intelligenz in einem gewissen Maße setzen. Und ich glaube, dass es die Option B in dem Sinn gar nicht geben wird, sondern dass die Gewinner sind, die auf jetzt schon frühzeitig auf die Option A setzen, ohne dass es dann später zu enorm hohen Kosten führt, noch auf die Option A umzuschwenken, nämlich die Nachhaltigkeit.
Apropos Gewinner, welche Ziele habt ihr euch denn für die nächsten 5 Jahre gesetzt, wenn man so weit in die Zukunft überhaupt planen kann?
Also wir kennen natürlich diese Welt der Ziele, der Planungen, der Quantifizierung. Aber wir sind wahnsinnig stark kundengetrieben eigentlich. Mhm. Wir folgen eigentlich eher den Bedürfnissen der Kunden, als dass wir irgendwelche Dinge erzwingen, die, wenn man genau zuhört oder sich einlässt auf das Gegenüber, dann ergeben sich die Dinge mehr oder weniger automatisch, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich wiederhole mich da, also ich orientiere das nicht unbedingt danach, was wir morgen jetzt an Gewinn erzielen. Für mich ist die Langfristperspektive viel wichtiger. Welche Bedürfnisse haben die Kunden? Welche Bedürfnisse hat die Welt als solches? Wie attraktiv sind wir für unsere Mitarbeiter? Diese Dinge sind für mich viel entscheidender. Der Erfolg kommt meiner Meinung nach von selbst. Wenn wir das machen, was wir wollen, und das gut machen, möglichst viele Leute das machen, was wir wollen und gut machen, dann ist der Erfolg und der Gewinn ein Abfallprodukt. Den strebe ich eigentlich gar nicht an. Ich strebe eher an, dass jeder das macht, wo er sein Talent hat. Dass wir das finden und das fördern. Ja, wieso soll da kein Gewinn entstehen? Es kann eigentlich dann nur Gewinn entstehen, meiner Meinung nach. Kein Gewinn entsteht, wenn die Menschen was machen, was sie nicht machen wollen. Ja, den kann ich nur so gut führen, das ist für alle Beteiligten anstrengend. Deswegen glaube ich, der Erfolg ist eigentlich ein Automatismus und ein Abfallprodukt, wenn man die Dinge im Vorfeld richtig macht.
Es gibt auf der Welt extrem viel komplexe Herausforderungen. seien sie politisch, medizinisch, wissenschaftlich, physikalisch, wie auch immer geartet. Unsere Komplexität liegt auch in unserer Dienstleistung. Wir haben eine sehr komplexe Grunddienstleistung, nämlich die Steuerberatung. Und der Output für den Kunden ist summa summarum der Jahresabschluss. Das ist das, was der Kunde als Output sieht. Und mein Ziel für die Zukunft wäre, an die Unternehmer gerichtet, liebe Unternehmer, dieser Jahresabschluss soll in der Zukunft nicht eure Endstufe sein, sondern das soll eure Basis sein für weitere Gedanken als Rechenbasis, als Beratungsbasis. Was kann man mit euch machen? Wie können wir zusammenarbeiten? Wie können wir euch stärker machen? Das soll die Zukunft sein.
Mein Ziel ist für die Gruppe, und das, glaube ich, eint uns alle, ausschließlich fröhliche Kunden, gute, erfolgreiche Kunden zu haben und gut gelaunte und positiv gestimmte Mitarbeiter und den einen oder anderen Standort der Podinger und der Neobarks-Gruppe noch zu erweitern. Das werden wir sicher noch in diesem oder nächsten Jahr angehen. Da ist die Einladung auch an weitere Kolleginnen, Kollegen, Partner, Steuerberater, Unternehmensberater auszusprechen, die mit uns gemeinsam diesen erfolgreichen Weg gehen wollen. Den werden wir sicher ebnen, auch in allen Themen im familiengeführten Thema, dass man sagt, viele Freiheiten für zukünftige Partner auch. Aber wesentlich für mich ist schon ein moderates Wachstum. Gell? Das ist ganz wichtig, dass alle hinterherkommen. Wir haben auch in der Vergangenheit, schauen Sie, wir müssen schon ehrlich zu uns auch sein, auch Kolleginnen und Kollegen erlebt, die eher, ja, sind jetzt nicht mehr bei uns, aber in Erbsenzähler verhaftet waren, oder wenn man so sagt, die kleinkarierte Welt, gesamt, da passt man nicht zusammen, da spürt man sofort, das wird auch von den Kunden nicht wertgeschätzt. Und auch hier haben wir super Lösungen gefunden, aber im Wesentlichen möchte ich schon erfolgreiche Kolleginnen und Kollegen um mich haben. Und es ist halt so, die Erde ist rund und keine Scheibe, oder? Das ist einfach klar. Wenn man heute noch jemand erzählt, die Erde sei eine Scheibe, dann kann er in den Beratungsberuf verweilen, schauen wir, ob er Erfolg hat, das ist da okay. Aber wir sehen schon, dass die Erde rund ist. Und abzuschließen, wir haben sehr, sehr tüchtige Kolleginnen und Kollegen im Haus, denen sind wir das auch schuldig, das auszubauen und zu vergrößern und auch weiter voranzutreiben. Die setzen auf uns, die wollen sich beteiligen, die wollen hier mit uns gemeinsame Sache machen und denen werden wir das natürlich auch ermöglichen. Für mich ist ganz klar, je mehr zufriedene Leute hier an Bord sind, desto besser ist es für uns und wir werden sicher darauf arbeiten. Ich persönlich sehe mich als Coach einer Fußballmannschaft. Sie können sich jetzt fragen, warum die österreichische Mannschaft durch Rangnick so viele Erfolge einfährt. So sehe ich mich auch ein bisschen. Der Rangnick wird es Ihnen aber nicht verraten, genauso wie ich Ihnen es nicht verraten werde. Aber eines ist klar, wir werden in der EM ganz vorne mit dabei sein, das kann ich Ihnen sagen, und so wollen es auch wir ganz vorne mit dabei sein.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, die mir jetzt daneben eingefallen ist. Für den Erfolg ist auch ganz wichtig ein Durchhaltevermögen. Vor dem Erfolg ist der Misserfolg. Und noch ein Misserfolg und noch ein Misserfolg. Und noch ein Scheitern und noch ein Scheitern. Aber wenn man das durchsteht und durchhält, der Erfolg kommt dann schon. Und es ist auch ganz wichtig, dass man da die Unternehmer auch motiviert, da drauf zu bleiben. Wenn die Idee gut ist und das Ganze passt, dann kann man auch mal ein bisschen karge Zeiten durchstehen. Spricht überhaupt nichts dagegen. Was nicht auch heißt, dass wenn man sieht, dass man den falschen Weg gegangen ist, ja, dann muss man den Kurs halt ändern. Ja, wo ist da das Problem? Das müssen wir beim Segeln auch hier und da machen, oder? Gott sei Dank hat die Steuerung des Schiffes mein Sohn und dadurch fühle ich mich sehr gut aufgehoben und sicher. Das ist dann eine gute Sache.
Und ein abschließend vielleicht von meiner Seite, weil ich ganz gerne das letzte Wort habe, ein zukunftsorientiertes Denken, das kann nur positiv sein. Das darf nie negativ sein.
Sehr schön. Ja, abschließend würde ich den Bogen nochmal spannen zu dem Anfangsthema, das wir hatten zum Familienunternehmen. Und ich würde euch gerne noch nach Tipps fragen für Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade sind. Welche drei Dinge braucht es denn, um ein Familienunternehmen nachhaltig in die Zukunft zu führen?
Also ich glaube, das Ziel muss sein, dass das Unternehmen ewig lebt. Und wenn in der Familie, das kann ja durchaus sein, nicht die geeigneten Personen sind. Man darf da keine Wertigkeiten haben, wenn das zum Beispiel ein Handelsbetrieb ist und das Kind möchte lieber Künstler sein, dann ist es ja gleichwertig. Dann kann das Handelsunternehmen aber weiterleben, indem irgendein anderer nicht Familienangehöriger das Unternehmen führt. Vielleicht hat der Künstler oder die Künstlerin dann wieder ein Kind in der nächsten Generation, das Händler sein will. Also ich denke, man soll das, die Nachfolge ganz stark am Unternehmen und nicht an den Personen ausrichten. Und da können einmal Phasen sein, wo eben keine Familienmitglieder aktiv sind im Unternehmen. Die haben halt eher eine, werden eher versorgt vielleicht. Ich glaube, man soll das ganz stark an den Tüchtigen orientieren, die eben interessiert sind, die wollen, die soll man fördern. Dann kann ein Familienunternehmen über viele Generationen weiterleben. Und es soll man da auch keinen Zwang ausüben, dass Familienmitglieder unbedingt das Unternehmen weiterführen sollen. Das finde ich ganz, ganz den falschen Weg.
Also man sollte sicher nichts dem Zufall überlassen, das ist klar. Wir haben in der Vergangenheit viele schiefgeleitete Unternehmensnachfolgen anderer Berater ausgemerzt, eingegriffen und so weiter, wie es geht. Also man muss schauen, Experten dranlassen mit einer gewissen Erfahrung, dazu zählen wir uns, das ist ganz klar. Aber im Wesentlichen ist es so, wie der Lukas sagt, also möchte das kombinieren mit dem Lukas, seinen Vater, dem Dr. Erwin Brodinger, der immer gesagt hat, die drei Punkte für Erfolg sind Fleiß, Sparsamkeit und eine gewisse Schlauheit oder im Leben. Ich glaube, das Bedarf ist nicht außer Kraft gesetzt in der Unternehmensnachfolge. Und es gibt hier zig Bereiche, die zu beleuchten sind. Es kann beginnen, die Nachfolge mögen die Schwiegertochter, nicht den Schwiegersohn, nicht das menschelt ja auch immer irgendwo. Das beginnt, weil vielleicht eine andere Profession hat. Das geht weiter über die fehlenden finanziellen Mittel. Ich könnte jetzt tausende Gründe nennen, die wir erleben hier. Aber ich glaube schon, dass man frühzeitig damit beginnen muss, die Berater auch frühzeitig einbinden. Und im Idealfall ist es so, dass alle gemeinsam an dem Strang ziehen. Wenn nicht, dann muss man in die Erhebungen gehen. Aber ich glaube, dass trotzdem diese drei Punkte, die in der Brodinger Gruppe sehr stark verankert sind, und zwar Fleiß, Sparsamkeit und Intelligenz, Schlauheit, auch hier nicht außer Kraft gesetzt sind.
Und das letzte Wort an dich, Arthur.
Ich habe schon drauf gewartet. Drei Punkte, die man Unternehmern mitgeben kann für die Unternehmensübergabe. Freiheit, Freiraum zu geben dem Gegenüber, optimistisch zu sein und auch eine gewisse Kreativität zuzulassen. Also Freiheit, Optimismus und Kreativität, das sind ganz nebenbei auch unsere Unternehmenswerte. Ergänzen würde ich dazu ganz gern noch, Vertrauen, dem Gegenüber Vertrauen entgegenbringen und eine gewisse Wertschätzung.
Das sind sehr schöne
sehr große
Schlussworte.
Worte. Ja.
Vielen, vielen Dank an euch für eure Zeit, für die spannenden Einblicke, die ihr jetzt gegeben habt. Ich wünsche euch für die Zukunft ganz viel Erfolg, auch für die Übergabe, für alles, was ihr plant. Und danke nochmal, dass ihr hier in Linz zu Gast wart.
Ja, wir danken
Dank.
Dir.
Dankeschön.
Du hast es wunderbar gemacht. Und wir hoffen, wir sehen dich bald wieder. Vielleicht bei uns dann das nächste Mal.
Das wäre sehr schön, würde mich auch freuen.
Ja, alles Gute, danke.
Dankeschön. Danke.